Tonfall, der Brandenburg-Podcast zur Aufarbeitung. Willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Maria Noke. Ich bin Aufarbeitungsbeauftragte des Landes Brandenburg und ich freue mich über Ihr Interesse an unserer Arbeit und an unseren Themen. Hören Sie heute:
Kindheit im Heim, autoritäre Erziehung in der DDR und das Buch Die Weggesperrten. Sie hören Ausschnitte aus einer Veranstaltung mit Autorenlesung der Aufarbeitungsbeauftragten am 14. Juni 2022 in Angermünde. Mein Name ist Silvana Hilliger, ich bin Referentin bei der Beauftragten des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur und ich freue mich, die Autorin Grit Poppe, den Autor Niklas Poppe und meinen Kollegen aus der Bürgerberatung Friedemann Muhme begrüßen zu können. Grit Poppe ist eine mehrfach ausgezeichnete Autorin, die mit den Romanen Weggesperrt und Abgehauen bekannt wurde. Diese setzen sich mit den Jugendwerkhöfen in der DDR auseinander. Niklas Poppe ist Historiker. An dem heutigen Abend wollen wir uns mit dem Thema Heimerziehung in der DDR beschäftigen und hören dazu zum einen eine Lesung aus dem Buch der Autorin und des Autors Die Weggesperrten und wollen dann in einem Gespräch Fragen erörtern, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich möchte zuerst noch ein paar grundsätzliche Informationen zur Heimerziehung in der DDR geben. In den Jahren 1949 bis 1990 waren ca. 495.000 Kinder und Jugendliche in Jugendhilfeheimen untergebracht, davon ca. 135.000 in den Spezialheimen. Wie konnte es so weit kommen, dass so viele Menschen nicht kindgerecht betreut wurden? Und was erlebten sie dabei? Dem wollen wir heute Abend nachgehen. Das Buch von Grit und Niklas Poppe beschäftigt sich in seinem Teil zur DDR vorrangig mit den Berichten von Männern und Frauen, die in Spezialheimen der Jugendhilfe untergebracht waren. Spezialheime der Jugendhilfe waren solche, in denen es verschärfte Erziehungs- und Arbeitsbedingungen gab. Die Einrichtungen waren teilgeschlossen oder geschlossen, das heißt ohne Genehmigung konnten die Mädchen und Jungen das Gelände nicht verlassen. Nachts wurden die Flure und Zimmer oft abgeschlossen. Die Erziehung war mit Disziplinierung und Strafen verbunden. Für jedes Spezialheim war die Einrichtung einer Arrestzelle vorgeschrieben. Und die Bildungschancen waren beschränkt. Es war kaum möglich, einen mittleren Schulabschluss zu machen. In den Jugendwerkhöfen stand die sogenannte Arbeitserziehung im Mittelpunkt, die auf Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Jugendlichen kaum Rücksicht nahm. Die Einweisungsgründe in diese Heime waren vielfältig. Formal kamen in die Spezialheime solche Minderjährigen, die als schwer erziehbar eingestuft worden waren. Das konnten Kinder aus sozial auffälligen Familien sein, Kinder, die Probleme in der Schule hatten oder sich dort nicht entsprechend anpassten, bis hin zu kritischen politischen Äußerungen, Kinder von politisch missliebigen Eltern, Jugendliche aus Subkulturen, Jugendliche mit Delikten und Kinder aus systemnahen Familien, weil die Eltern den Disziplinierungsansätzen des Staates vertrauten. Der Begriff Schwererziehbarkeit wurde in der DDR breit interpretiert und war gemessen an heutigen Standards sozialpädagogisch nicht untersetzt. Soweit erste Informationen zu den Spezialheimen der Jugendhilfe. Niklas Poppe aus dem Buch Die Weggesperrten, Umerziehung in der DDR, Schicksale von Kindern und Jugendlichen zu lesen.
In den Spezialkinderheimen. Mitte der 50er Jahre gab es 34 solche Heime. 1960 waren es dann bereits 45. Sie boten 3.700 Kindern Platz. Durchschnittlich 2 Jahre waren die Kinder in den Heimen untergebracht. In einzelnen Fällen konnte der Aufenthalt aber bis zu 5 Jahre verlängert werden. Nicht das Wohl des Kindes, sondern seine Anpassungsbereitschaft an das System stand also im Mittelpunkt des Erziehungsinteresses. Anders als in den Normalheimen wurden die Kinder hier in heimeigenen Schulen unterrichtet. In der jetzt folgenden Geschichte geht es um den Aufenthalt im Spezialkinderheim Sigrön. Dazu noch eine kurze Anmerkung. Das ehemalige Landeskinderheim Waldwinkel der Provinz Brandenburg konnte laut Aktenlage Anfang der 1950er Jahre 60 Kinder aufnehmen. Ab 1956 wurde es als Spezialkinderheim für schwer erziehbare Kinder, ausschließlich für Jungen, im mittlerweile gegründeten Bezirk Schwerin, Kreis Perleberg, geführt. Es befand sich in einem alten Schloss. Die Kinder und Jugendlichen wurden dort bis zur 9. Klasse unterrichtet. In den 1970er Jahren bot es als Spezialkinderheim Arthur Becker Platz für 85 Jungen, die dort auch Arbeiten in der Landwirtschaft, Gartenpflege und auf dem Bau verrichten mussten. Heute existiert dort ein Kinder- und Jugenddorf. Sigrön ist ein Ortsteil von Bad Wilsnack in Brandenburg.
Ich lese jetzt Auszüge aus der Geschichte von Rainer Buchwald, auch Buchi genannt, also in Berlin und sicherlich auch in anderen Orten war er ziemlich bekannt, sehr engagiert, vor allem wenn es um dieses Jugendarbeitslager Rüdersdorf ging. Aber was viele gar nicht wissen, selbst die ihn kennen, dass er eben auch schon in einem Spezialkinderheim gelandet ist. Also Rainer Buchwald wurde 1950 in Ost-Berlin geboren. Er ist bei seinen Großeltern aufgewachsen und der Großvater hat sich auch immer mal wieder angelegt mit der Stasi. Also der hat da keinen Hehl draus gemacht aus seiner sogenannten staatsfeindlichen Sicht auf die DDR. Und es ist zu vermuten, dass die Heimeinweisung damit zusammenhing. Genau wusste er das nicht. Ich lese einen Auszug aus seiner Geschichte. Nach einer Stunde endete die Fahrt in Sigrön bei Bad Wilsnack. Dort befand sich ein Spezialkinderheim. Wir Neuankömmlinge mussten unsere Privatkleidung ablegen. Ich dachte an den Opa, der mir häufig aus alten Sachen neue genäht hatte, auch die Jacke mit den glänzenden Knöpfen, die ich jetzt hergeben musste. Erstmal bekamen alle einen hässlichen alten Trainingsanzug verpasst. Der Umgangston war schroff und das sollte so bleiben. Nur die Heimleiterin war etwas netter zu den Neuankömmlingen. Uns wurde der Schlafraum gezeigt. 14 Jungs schliefen in einem Raum. Es war nur eine Toilette vorhanden und noch etwas fiel mir bald auf. Es gab hier überhaupt keine Mädchen. Morgens mussten wir Kinder antreten und dann leise die Treppe runtergehen. Klappte das nicht, wurde das geübt. Auf dem Hof mussten wir in Reihe und Glied stehen, bevor wir zur Schule marschierten, die sich auf dem Heimgelände in etwa 500 Meter Entfernung befand. Montags und samstags hieß es davor noch links um im Gleichschritt Marsch Richtung Fahnenappellplatz. Dort wurde die DDR-Fahne gehisst und verkündet, wer sich nicht benommen hatte und welche Strafe denjenigen erwartete. Ich mochte hier nicht bleiben, ich sehnte mich nach Oma, Opa, nach meiner Mutter. So flüchteten ich und andere Neuankömmlinge schon am Anfang unseres Aufenthaltes nicht nur einmal, sondern gleich 3-mal hintereinander. 2-mal wurden wir sofort wieder eingefangen. Bei der 3. Entweichung schafften wir es bis Küritz. Aber wir hatten Hunger und klopften an die erstbeste Tür, um nach etwas Brot zu fragen. Es war die falsche. Der ABV, also der Abschnittsbevollmächtigte der Volkspolizei, öffnete uns und verfrachtete uns sofort zurück ins Heim. Die Strafe fiel vergleichsweise glimpflich aus. Wir mussten einige Tage lang Trainingsanzüge tragen. Zum einen war das eine Art Stempel für Jungen, die etwas ausgefressen hatten, zum anderen wollte man damit eine erneute Flucht verhindern. Üblich war auch, dass wir zu Arbeiten herangezogen wurden. Wir ernteten Rüben und Kartoffeln, pflegten den Heimgarten, jäteten Unkraut, fegten den Hof, beseitigten das Laub auf dem Gelände, lautete die Begründung. Neben der Gruppenerzieherin, die kalte Duschen verabreichte und dem Erzieher, der Kopfnüsse verteilte, fürchteten wir uns vor allem vor einer Praktikantin, die morgens in den Schlafraum kam, wenn wir gerade wach wurden. Sie schlich dann von Bett zu Bett, hob die Decken und schlug mit einem Latschen dort zu, wo sie unter dem Stoff des Schlafanzuges eine Wölbung zu entdecken glaubte. Ich schrie erschrocken, als ich getroffen wurde. Was sollte das? Doch die Praktikantin lachte bloß und ging zum nächsten Bett. Ans Flüchten dachte ich schon lange nicht mehr. Nicht nur, weil die Erzieher alles überwachten, eine Nachtwache den Schlafsaal kontrollierte, das Gelände durch einen Zaun gesichert und nachts sowieso alles zugeschlossen war, sondern auch, weil ich nicht wusste, wohin ich türmen sollte. Bei der Mutter war kein Platz, zu den Großeltern durfte ich nicht. Doch als wir am 1. Mai 1965 zum Fahnenschwenken nach Bad Wilsnack marschierten, erfuhr ich von einem Erzieher eine Neuigkeit. Ich durfte endlich raus aus dem Heim. Meine Mutter hatte eine größere Wohnung bekommen und sofort bei der Jugendhilfe meine Entlassung beantragt. Nach 3 Jahren Aufenthalt und Abschluss der 7. Klasse Ende August konnte ich die Einrichtung schließlich verlassen und nach Hause.
Die Durchgangsheime, genannt D-Heime, waren weitgehend Übergangsstationen. Bis 1987, in Berlin Altstrahlau bis 1989, wurden die D-Heime zur Verwahrung von Kindern und Jugendlichen genutzt, die von zu Hause oder aus den Heimen sowie aus Jugendwerkhöfen ausgerissen waren, auf der Straße aufgegriffen oder aus sozial schwierigen Familienverhältnissen herausgenommen wurden. Auch republikflüchtige Kinder und Jugendliche sowie der Nachwuchs republikflüchtiger Erwachsener landeten zuweilen in D-Heimen. Ab dem Alter von 12 Jahren hatten die Insassen zu arbeiten. Die Schulpflicht wurde zum Teil aufgehoben. Zum einen wurden die Minderjährigen für Arbeiten im Heim, wie Küche oder Reinigung, zum anderen als Hilfsarbeiter für umliegende volkseigene Betriebe eingesetzt. Die Durchgangsheime waren geschlossene Heime. Sie hatten Gitter vor den Fenstern und die Türen der Schlafräume wurden zugeschlossen. Die Kinder erhielten keinen Ausgang. Wie im Gefängnis gewährte man ihnen lediglich einen zeitlich begrenzten Hofgang. Außerdem waren alle D-Heime mit Arrestzellen ausgestattet. Das Durchgangsheim Bad Freienwalde existierte von 1968 bis 1987 und wurde von der Jugendhilfe Frankfurt-Oder betrieben. Das Gebäude war ein ehemaliges Gefängnis. Es gab keinerlei bauliche Veränderungen, sodass die Kinder ab 3 Jahren und Jugendliche dort gezwungen waren, in Zellen zu leben.
Ja, ich lese Auszüge aus der Geschichte von Klaus-Peter Struck. Das Besondere an diesem Text ist, dass er den selber geschrieben hat und mir zur Verfügung gestellt hat, und ich habe den dann lediglich etwas sprachlich noch überarbeitet. Er wurde 1958 in einem Ortsteil von Eberswalde geboren. Im Dezember 1971 ging eines Tages die Tür zu unserem Klassenzimmer auf. Die Direktorin rief mich aus meiner Schulklasse in ihr Büro. Als ich dort ankam, sah ich einen Mann und eine Frau. Die sagten mir, sie seien von der Jugendhilfe und würden mich jetzt an einen anderen Ort bringen. Wohin, haben sie nicht gesagt, nur, das wirst du schon sehen, das Maß ist voll. Keiner der Erwachsenen sagte mir also, wo es hingehen würde. Ich bekam mit meinen 13 Jahren ein richtig mulmiges Gefühl, eine ängstliche Vorahnung, die sich bestätigen sollte. Ich wurde in einen PKW gesetzt, einen Wartburg, und von den 2 Begleitpersonen ins Durchgangsheim Bad Freienwalde gebracht. Das Gebäude glich einem Gefängnis. Ich sah meterhohe Mauern, die mit oben einbetonierten Glasscherben zusätzlich gesichert waren, große Stahltore mit 2 Schleusen und vergitterte Fenster. Erst dachte ich, die Erwachsenen wollten mir nur Angst einjagen, mich einschüchtern, damit ich mich besser benehme, und würden mich dann wieder zurückbringen. Aber das war ein Irrtum. Als ich dann da reinkam, wurde ich durch einen Nebeneingang in den Keller gebracht und sollte dort stehen und warten. Nach etwa 2 Stunden kam ein Erzieher. Ich musste mich komplett ausziehen, mit kaltem Wasser duschen und eine Gesundheitsuntersuchung über mich ergehen lassen. Anschließend bekam ich Anstaltskleidung, einen alten, abgenutzten Blaumann und wurde in eine Einzelzelle im Keller in der Zelle Nummer 5 eingeschlossen. Diese Zelle war mit einem Gitter in der Mitte noch einmal geteilt, wobei ich auf der einen Seite des Gitters eingeschlossen wurde und das Fenster mit Sichtschutz auf der anderen Seite war. Dort blieb ich 1 Woche ohne jeglichen Kontakt zu Mithäftlingen eingesperrt. Der Sichtschutz verhinderte den Blick auf den Innenhof. Eine Pritsche mit Matratze und Wolldecke musste ich tagsüber im Flur abstellen, die ich mir dann um 18 Uhr wieder reinholen durfte und morgens um 6 Uhr erneut rausbringen musste, um sie gegen einen Holzschemel auszutauschen. Nach dieser einen Woche wurde ich in die Gemeinschaft eingegliedert. Man holte mich aus der Zelle und führte mich durch das Gebäude. Das Treppenhaus war von Etage zu Etage vergittert und immer verschlossen, wie ich später feststellen sollte. Wir Jungen waren in der obersten Etage eingeschlossen und die Mädchen in der mittleren Etage. Jeder Kontakt zu den Mädchen war verboten. Nun musste ich mir eine Zelle mit noch drei Jungen teilen. Diese Zelle hatte zwei Doppelstock-Stahlbetten und einen Eimer, den wir in der Nacht nutzen mussten, ohne jegliche Abtrennung. Alle Zelleninsassen konnten bei der Notdurft zuschauen. Unten im Keller war ein Duschraum mit vier Duschköpfen, in dem alle Jungen immer samstags zusammen duschten und dafür 5 Minuten Zeit hatten. Wer das nicht in der Zeit schaffte, musste sich kalt weiter abduschen, wenn der Aufseher es erlaubte. Morgens um 6 Uhr wurden alle Insassen vom Erziehungspersonal durch lautes Klopfen mit dem Zellenschlüssel an den Gittern im Treppenaufgang geweckt. Der Krach schallte durch das ganze Gebäude. Wir mussten bis zum Aufschließen und Entriegeln der Zellentüren vor unseren Betten akkurat in straffer Haltung stehen und der Stubenälteste musste Meldung machen, wie die Nachtruhe abgelaufen war. Zelle 13 mit 4 Mann belegt, Nachtruhe ohne besondere Vorkommnisse beendet. Nach der Meldung wurde dann im Flur angetreten und zum Hof runtergelaufen, um Frühsport zu machen. Nach dem Frühsport ging es wieder im Laufschritt nach oben. Von den Schikanen hatten wir die Schnauze voll und so kam es, dass ich mit noch weiteren 5 Jungen einen Fluchtversuch plante. Wir wussten, dass Kohlen angeliefert werden sollten und meldeten uns freiwillig zum Reinbringen. Die Kohlen wurden auf der Straße vor den beiden großen Schleusen abgekippt und wir mussten sie durch den bediensteten Eingang im Keller bringen. Bei einer günstigen Gelegenheit ging ich mit einem weiteren Jungen stiften. Ein Aufseher rief uns noch hinterher, dass wir stehen bleiben sollten, doch wir nahmen die Beine in die Hand und rannten, was das Zeug hielt. Leider war unsere Flucht nicht von Dauer, da sie uns am späten Nachmittag schon fassten. Als wir wieder im Durchgangsheim waren, bekam ich erneut die Zelle Nummer 5 im Keller zugeteilt, die ich ja bereits kannte. Zur Strafe gab es noch eine Sonderbehandlung, wie die Aufseher zu sagen pflegten, das heißt, ich wurde geschlagen. Aber das war mir der Moment der Freiheit wert. Ich habe den Geruch von Freiheit heute noch in der Nase, das war ein tolles Gefühl. Nach etwa 3 Wochen durfte ich wieder zur Gruppe zurück, wurde aber in eine andere Zelle verlegt. Nach dieser Flucht drängten wir darauf, dass sich etwas an den Haftbedingungen ändern müsse und fingen alle an zu streiken. Daraufhin wurden wir in unseren Zellen eingeschlossen, was uns aber auch nicht mehr beeindrucken konnte. Wir nahmen die Leodecke in die Hände und hauten sie immer von innen gegen die Fenstergitter, wobei wir laut schrien, wir haben Hunger, wir wollen hier raus. Ich glaube, ganz Bad Freienwalde muss das gehört haben. Jedenfalls hat es die Bereitschaftspolizei gehört. Die brachten uns dann irgendwann in der Nacht mit ihren Gummiknüppeln zur Ruhe. Was mich sehr beeindruckte war, dass die Mädchen in den Zellen unter uns sich an dieser Revolte beteiligten und keine Angst zeigten, was den Aufseherinnen bestimmt auch gegen den Strich ging. Danach wurden sicherlich einige Mädchen ebenfalls bestraft. Ob sich etwas durch unseren Streik geändert hat, kann ich nicht mehr berichten, weil ich nach 11 Monaten Bad Freienwalde in das Durchgangsheim der Minen verlegt wurde. Nach 3 Tagen ging es dann weiter in den Jugendwerkhof Rühn, in dem ich 2 Jahre und 4,5 Monate bleiben musste. Wenn ich heute über meine Zeit im Durchgangsheim Bad Freienwalde rede oder nachdenke, läuft es mir immer noch eiskalt den Rücken runter.
Die Endstation im geschlossenen Jugendwerkhof. Das ab dem 1. Mai 1964 als Disziplinareinrichtung in Betrieb genommene ehemalige Gefängnis fungierte in dem System der Spezialheime als geschlossenes Heim für 14- bis 18-jährige Jugendliche, die in den vorher untergebrachten Spezialheimen wiederholt die Heimordnung verletzt hatten, sich gegen angesetzte Erziehungsmaßnahmen wehrten oder öfters aus den Jugendwerkhöfen entwichen waren. Eine Möglichkeit für Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, die Umstände des angeblichen Vergehens nachzuvollziehen, gab es nicht. Eltern wurden generell erst nach der Einweisung verständigt. Die durchschnittliche Dauer des Aufenthalts im geschlossenen Jugendwerkhof sollte 4 Monate betragen, wobei die tatsächliche Maximaldauer sich auf 6 Monate belief und es darüber hinaus zu Mehrfacheinweisungen kam. Im Torgauer Jugendwerkhof standen 60 Plätze zur Verfügung, von denen 20 für weibliche und 40 für männliche Insassen vorgesehen waren. Eine Kontaktaufnahme zwischen weiblichen und männlichen Insassen war streng untersagt und wurde mit Arrest bestraft.
Also in dem Buch haben wir verschiedene Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu Wort kommen lassen. Eine von ihnen ist Renate, also geborene Schmidt, die in einer Familie groß wurde mit sehr vielen Geschwistern. Sie hatte 9 Geschwister. Sie ist 1959 geboren. Die Renate war 2-mal in Torgau, also es gab mehrfach Fälle von Jugendlichen, die also 2-mal oder manchmal sogar 3-mal nach Torgau eingewiesen wurden. Wegen meiner ganzen Entweichung wurde ich am 10. März 1975 in den geschlossenen Jugendwerkhof Torgau eingewiesen. Meine erste Einweisung nach Torgau ging mir am Arsch vorbei. Ich kannte Torgau nicht. Es wird nicht anders sein als in Rödern, dachte ich. Du findest eine Möglichkeit, um abzuhauen. Eine solche Einrichtung war für mich kein Schock. Beim 2. Mal in Torgau habe ich erst realisiert, wie die uns demütigen. Ich habe mein Verhalten nicht verändert deswegen, bin immer stur geblieben und habe widersprochen. Ich bekam Gruppenkeile, weil ich schuld war an mancher Kollektivbestrafung. Ich bin nachts mit dem Pisseimer überkippt worden und die haben mir in die Schuhe gepinkelt. Prinzipiell wurde ich zum Reinigen eingeteilt, weil sie wussten, dass ich das nicht gern tue. Im Sport konnte mir keiner was vormachen, da war ich diejenige, die andere animiert hat. Komm, da schaffst du noch die halbe Runde. Du durftest ja nicht helfen, nur durch Worte. Mit dem Sport konnten sie mich nicht strafen, außer wenn Strafsport war. Dann wurdest du manchmal rausgezogen und es hieß, Torgauer 3er 50-mal. Das war wirklich eine Strafe. Wenn du den Sport im Hof schon absolviert hattest, noch den Torgauer 3er obendrauf, das war eine Tortur. Wenn du dich mal nach einem Jungen umgedreht hast, war das verbotene Kontaktaufnahme und du musstest im Treppenhaus im Entengang hoch und runter. Dass man die Jungs mal sah, passierte ja selten. Wenn wir raus auf den Hof mussten, zum Sport, kamen sie uns manchmal entgegen. Hin und wieder hat man auf dem Hocker gestanden und versucht, aus dem Fensterspalt zu gucken. Ich bin der Thomas, hat dann mal einer leise gerufen. Schon hattest du einen Freund. Da hat man angefangen, Kassiber zu schreiben. Die Gruppenleiterin war eine, die jede verpetzt hat, die mal ein Briefchen für einen Jungen verfasste. Wegen Kontaktaufnahme zu männlichen Jugendlichen war ich mehrfach im Arrest, weil ich verpfiffen worden bin. Vom 2. bis 8. September 1976 erhielt ich 5 Tage Arrest, weil ich heimlich so einen kleinen Zettel beschrieben habe für einen Jungen. In dieser Zeit wurde ich 17. In der Nacht zu meinem Geburtstag ging die Tür auf, da stand der Kretschmer, der Direktor, plötzlich da und dann kam der rein. Die Tür schlug zu und ich war ihm ausgeliefert. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, hat er noch gesagt, bevor er wieder ging. Das ist in der letzten Zelle unten im Keller passiert, den Raum gibt es noch. Er gehört jetzt zur Gedenkstätte. Ich kann da heute noch nicht reingehen, es geht einfach nicht. 2 Tage danach habe ich mit einem Erzieher gesprochen, habe ihm gesagt, dass Kretschmer nachts bei mir war und was er mit mir gemacht hat. Das können Sie einem Dummen erzählen, lautete seine Antwort. Ich bekam 2 Tage Arrestverlängerung wegen Belügens des Erziehers. Nach dem Übergriff des Direktors wurde für mich alles anders. Ich reagierte wie eine Marionette. Von dem Tag an habe ich funktioniert.
Ich habe eine Frage an Frau Hilliger. Die gehörten Geschichten, wie repräsentativ sind denn diese Erzählungen aus Ihrer Sicht, wenn junge oder heutige Männer und Frauen über ihre Kindheit in den Heimen erzählen?
Wir haben ja in unserer Institution viele Lebensgeschichten von ehemaligen Heimkindern gehört, weil wir von 2012 bis 2018 die Anlauf- und Beratungsstelle für die ehemaligen Heimkinder in der DDR hatten. Und wir haben 4000 Beratungsgespräche insgesamt geführt, die biografisch orientiert waren, weil bei diesem Fonds ging es ja darum, denjenigen Anerkennung für ihr Leid und Unrecht zu zollen, die davon berichtet haben und die bis heute noch an den Folgen leiden. Und vor dem Hintergrund dieser Erfahrung kann ich sagen, es ist quasi repräsentativ, nicht nur exemplarisch, auch wenn jeder Einzelne das natürlich subjektiv erfahren hat und die Gewaltformen vielleicht etwas differierten. Aber die Hälfte der Betroffenen hat körperliche Gewalt erlebt oder davon berichtet und 90% haben von psychischer Gewalt berichtet und ein geringerer Anteil von sexualisierter Gewalt, wobei ich dazu sagen muss, dass diese Gewaltform nicht explizit von uns im Gespräch thematisiert wurde, sondern nur angesprochen wurde, wenn es von den Betroffenen selbst ins Gespräch kam, weil das ein besonders sensibles Feld ist. In Klammern, der Heimleiter des geschlossenen Jugendwerkhofs Torgau war bekannt dafür, dass er die jungen Frauen und Mädchen missbrauchte. Auch die Staatssicherheit wusste das, aber es wurde nie eingeschritten und viele haben dadurch sehr großes Leid erlebt. Bezeichnend für die Spezialheime war die Disziplinierung und die besonders verschärfte Form dafür, das hat ja Herr Popper auch schon angesprochen, war der Arrest, die Arrestzelle, die es in allen Einrichtungen gab. Und der Arrest wurde auch reichlich genutzt, schon für die kleinsten Vergehen. In Bad Freienwalde aus dem Arrestbuch weiß ich auch, wenn heimlich geraucht wurde und lauter solche Kleinigkeiten. Und wenn man sich vorstellt, dass man Kinder und Jugendliche isoliert, was das psychisch mit ihnen macht, das ist im Leben eigentlich nicht wieder aufzuholen. Auch wenn die Bewältigungsstrategien unterschiedlich sind, aber die Traumatisierung ist in den meisten Fällen vorhanden. Also insofern nochmal zusammenfassend gesagt, diese Geschichten haben wir eigentlich tausendfach gehört und das ist allein nur im Land Brandenburg gewesen. In den anderen ostdeutschen Bundesländern gab es ja diese Anlaufstellen auch und dort gab es auch viele tausend Betroffene, die sich dahin gewendet haben. Und es gab ja solche Anlaufstellen auch in den westdeutschen Bundesländern, weil es auch dort einen Fonds Heimerziehung gab, der sich um die Zeit der 50er bis 70er Jahre drehte.
Es gibt, das ist auch unsere Arbeitserfahrung, dass es Menschen gibt, die so wie Fackelträger ihr Anliegen für andere stellvertretend mit vorantreiben oder vorantragen und auch in sehr langwierigen Gerichtsverhandlungen da stellvertretend für andere mitkämpfen. Ich möchte noch kurz ein Wort verlieren zur Rehabilitierungspraxis in Brandenburg. Da erleben wir seit einem Jahr, dass es da schon eine Angleichung der Rechtsprechung gibt in den drei Landgerichten und dass es in der Regel schon so ist, dass diese Spezialheimeinweisungen rehabilitiert werden. Mehr oder weniger, also ich sage in der Regel. Und wo wir Probleme sehen, sind das beispielsweise Fälle, wo Eltern eine Erziehungsvereinbarung unterschrieben haben und die Landgerichte dann darauf abheben und sagen, na, die Eltern haben das ja mit dem Jugendamt vereinbart, dass das Kind in ein Spezialheim gekommen ist. Da ist noch ein dickes Brett zu bohren und das sind so ein paar Aspekte, wo wir sagen, da muss noch weiter gearbeitet werden und da gibt es noch einiges zu tun.
Ich danke allen Beteiligten für das Gespräch, für die Lesung. Und ich denke, wir nehmen vieles mit an schweren Gedanken, aber auch an Hoffnung und vor allen Dingen Motivation, weiterhin die Männer und Frauen zu unterstützen, die als Kinder und Jugendliche solche schwerwiegenden Erfahrungen in Jugendhilfeeinrichtungen der DDR gemacht haben. Das war der Podcast Kindheit im Heim, autoritäre Erziehung in der DDR und das Buch Die Weggesperrten. Informationen zur Arbeit der Landesbeauftragten finden Sie unter www.aufarbeitung.brandenburg.de.